Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag hier 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, in dieser Prozesswoche hat recht überraschend Ralf Vohleben ausgesagt. Diese Aussage war zwar angekündigt, aber eben nicht terminiert. Da hieß es dann am Mittwoch plötzlich, ja, jetzt würde er eben eine einstündige Erklärung vorlesen. Rein zufällig, wahrscheinlich nicht, waren auch an diesem Tag mehrere Neonazis im Gericht und auch die Frau von Ralf Vohleben war da. Denen wurde also offensichtlich Bescheid gesagt, allen anderen nicht, für die Öffentlichkeit und auch für den Richter kam das wohl sehr überraschend. Und diese Aussage werden wir in dieser Woche also hier einordnen und zwar diesmal mit Katharina König. Sie wird diese Aussage, wie gesagt, einordnen, vor allen Dingen auch nochmal in die Frühphasen von Ralf Vohlebens Neonazi-Karriere, also in die 90er Jahre, die ja auch die Sozialisationsphase des NSU sind und wo er dann die Unterstützungshandlung eben anschließen. Wir haben außerdem mit Katharina König über die Aussage von Beate Zschäpe gesprochen, über den Prozess bezüglich des Übergriffs in Thüringen letztes Jahr auf die Kirmesgesellschaft, wo es viele Verletzte gab. Und wir reden auch über letzte Woche Samstag in Leipzig. Das war ja hier letzte Woche auch kurz Thema. Dort wollten Nazis marschieren und die Polizei ist sehr hart auch gegen Protestierende eben vorgegangen. All das ist heute Thema in der Sendung in einem Interview mit Katharina König. Also viel Spaß dabei. Am Telefon begrüße ich Katharina König. Sie sitzt im NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen in dem zweiten zum Thema. Hallo.
Hallo.
Ja. Wir wollen heute uns über die Aussage von Ralf Vohleben unterhalten, die ja diese Woche überraschend kam. Also er hat es ja schon angekündigt und seine Anwälte und Anwältinnen haben es ja schon angekündigt. Aber dann war alles doch ganz spontan, ohne vorher groß angekündigten Termin, diese Woche Mittwoch. Magst du erstmal kurz zusammenfassen, was er so gesagt hat?
Also vielleicht als erstes vorweg, die war zwar nicht öffentlich angekündigt, die Aussage, und es gab zumindest wahrnehmbar keine Abstimmung mit dem Richter, dass die Aussage am Mittwoch kommt, aber sie war nicht unangekündigt, weil im Prozess saßen mehrere Nazis, darunter Thüringer Nazis, Hammerskin-Nazis, die sozusagen wussten, dass Ralf Vohleben seine Aussage machen wird und die aus Solidarität sozusagen, also ihre Freiheit für Wolle Soli-Kampagne, die sie machen, nach München gefahren sind und dort am Prozess teilgenommen haben. Und wenn man dann wieder nach Thüringen schaut, am Mittwoch war der zweite Verhandlungstag Ballstedt. Das ist dieser schwere Übergriff von Nazis auf die Kirmesgesellschaft letztes Jahr gewesen, mit mehreren Schwerverletzten. Und da waren am ersten Verhandlungstag mehrere Nazis da, die auch jetzt Mittwoch im Prozess waren. Und das fand ich jetzt mal so die Perspektive aus Thüringen. Da wird halt der Schwerpunkt gesetzt, Freiheit für Wolle. Man fährt nach München, man nimmt eine lange Fahrt auf sich, man zeigt die Nazi-Solidarität sozusagen. Und dafür war im Prozess Ballstedt, waren kaum Nazis anwesend am Mittwoch. Das vielleicht vorweg. Ansonsten zur Aussage, kurz zusammengefasst, alles war alles, was geschehen ist in Form einer im weitesten Sinne Radikalisierung der Neonazi-Szene, geschah aus Gründen der Notwehr, weil sie ständig Leid erlitten hätten durch Linke. Er selber, Vohleben, ist ja der pure Pazifist, der schon immer mit der braunen Friedenstaube rumgelaufen ist, selber nie Gewalt angewendet hätte. Und überhaupt, dass er die Waffe übergeben habe, stimmt nicht, dass er das Geld dafür übergeben habe, stimmt nicht. Mundlos und Böhnhardt hätten aus seiner Einschätzung heraus nie Menschen umgebracht oder hätte er nie gedacht, dass sie Menschen umbringen. Er hat sich zwar mit denen getroffen, er hat sozusagen sie zumindest ein Stück weit auch im Untergrund unterstützt. Er hat auch zugegeben, dass sein Auto als Fluchtauto benutzt wurde, aber ansonsten hatte er mit dem Ganzen gar nichts zu tun. weil das würde ja auch gar nicht seinem pazifistischen Weltbild entsprechen. Das war sozusagen jetzt sehr grob zusammengefasst die Aussage von Ralf Wohleben. Wohleben hat ähnlich wie Zschäpe die Woche vorher die Verantwortung und Schuld von sich geschoben und hat sie im Gegensatz bei Linken, die ständig sie überfallen hätten, Übergriffe begangen hätten, Autos angezündet hätten und so weiter verortet. Und dann ähnlich wie Beate Zschäpe beim Staat, nämlich im Person Tino Brandt, der als V-Mann ja von allem oder zumindest von mehr Kenntnis gehabt hätte. Das ist so klassische Nazi-Strategie. Man leugnet eigene Verantwortung und man schiebt alles auf entweder Ausländer, auf Linke, auf den Staat oder jetzt im Fall Wohleben auch insbesondere auf den Verfassungsschutz. Das war, ja, ich sag mal, wenn aus der Aussage was herauszunehmen war, war es zum einen, dass er zugegeben hat, ein Treffen mit Mundlos und Böhnert noch in 2001 gehabt zu haben, nachdem Tino Brandt als V-Mann aufgeflogen war. Das ist zumindest uns hier in Thüringen neu gewesen. Ansonsten hatte die Aussage keinen Neuigkeitswert und hatte auch keinen Wert im Sinne einer Aufklärung des NSU-Komplexes, sondern erneut eine Verweigerungshaltung zur Aufklärung irgendwie beizutragen und gleichzeitig eine Stilisierung als Opfer, als weiteres Opfer des NSU-Komplexes und als jemand allerdings auch, der bis heute ideologisch gefestigt in der Neonazi-Szene verankert ist und der zu dieser Ideologie auch weiterhin steht.
Genau, du kennst ja jetzt sozusagen die Jena Neonazi-Szene schon aus der Zeit der Sozialisation des NSU, wo ja auch Ralf Wohleben eine große Rolle gespielt hat. Wie lässt sich denn sozusagen seine Aussage da einordnen? Wie weit besteht die denn sozusagen den Realitätscheck, wenn man von damals bis heute auch auf Ralf Wohlebens Aktivitäten schaut?
Also den Realitätscheck besteht die Aussage von Wohleben definitiv nicht. Er hat eingestanden, was ja auch schon öffentlich war, dass es diesen Spooky gegeben hat, Bratwurst statt Döner, herausgegeben von der Sektion Jena des Thüringer Heimatschutzes. Und er meinte, das wäre das einzige Mal gewesen, dass sie sozusagen im Bereich Asylpolitik, Ausländerfeindlichkeit sich irgendwie positioniert hätten. Sonst hätte das keine Rolle gespielt. Jetzt muss man sich mal versuchen, in die 90er Jahre reinzuversetzen. Im Gegensatz zu heute hat man damals nicht so einfach die Möglichkeit gehabt, Spookys oder Aufkleber zu drucken. Das hat auch alles ein bisschen andere Summe Geld gekostet. Die Bildbearbeitungsprogramme, die heute jeder schon auf dem Handy mit sich rumträgt, gab es damals auch noch nicht, zumindest nicht, dass jeder die irgendwo hatte. Und die Sektion Jena des Thüringer Heimatschutzes entscheidet sich, einen Spooky zu machen. Und dieser eine Spooky ist ein rassistischer Spooky, auf dem eben steht Bratwurst statt Döner. Und das versucht Wohleben abzutun, als das war das einzige Mal, dass wir uns irgendwie in dem Bereich geäußert haben. Nein, dieser Spooky steht dafür, dass eine rassistische Politik, eine asyl- und ausländerfeindliche Politik im Thüringer Heimatschutz eine große Rolle gespielt hat. Sonst hätten sie sich für ein anderes Motiv, eine andere Aussage, was auch immer entschieden, einfach aufgrund des Aufwandes, der in den 90er Jahren notwendig war, um sowas herzustellen und um sowas dann im Anschluss auch zu verteilen. Also das so als ein erster Widerspruch zu seiner Aussage, sie hätten damit nichts zu tun gehabt. Das Zweite, er hat ja mehr oder weniger den Thüringer Heimatschutz als eine Art vorpolitische Biertrinkorganisation dargestellt, die sich nur mittwochs getroffen hätten, aber ansonsten keine weitere Funktion gehabt hätten und so weiter und so fort. Das ist, wenn man sich in den 90er Jahren anschaut, was bis zur Entstehung des Thüringer Heimatschutzes in den Städten los ist und was nach der Entstehung los ist, dann ist das definitiv falsch, weil ab Entstehen des Thüringer Heimatschutzes gibt es vermehrt Demonstrationen, kommt es vermehrt zu Übergriffen und zwar auch von Leuten, also von Nazis, die jetzt aus anderen Städten stammen, sich verabreden, heute ist dort ein Übergriff, morgen ist da ein Übergriff, da macht man eine Spontandemonstration oder Aktion oder. Und diese Negierung der Funktion des Thüringer Heimatschutzes ist angesichts dessen, was bis heute in den Untersuchungsausschüssen und im Prozess und über Antifas und Journalisten herausgearbeitet wurde, das ist die pure Lüge. Das Dritte, von wegen, er wäre ja ein friedlicher Mensch gewesen. Ralf Wohleben ist einer derjenigen, der mit anderen Nazis zusammen zwei junge Frauen, die aus der alternativen Antifa-Szene kamen, genötigt hat, man kann fast sagen, das grenzte an eine Entführung, was dort stattgefunden hat, mit Ausweisen abnehmen und mit der Erpressung, wenn sie nicht Namen, Daten, Adressen von Antifas zur Verfügung stellen, dann kommen sie nicht raus. Ralf Wohlleben ist dafür mit verurteilt worden. Ralf Wohlleben ist auch verurteilt worden wegen versuchter Körperverletzung, wegen Beteiligung an Gruppenaktionen und nicht zuletzt auch wegen, klar, wie sollte es einem Propagandadelikten. Das heißt, er wäre ja so eher der Friedliche gewesen, stimmt absolut nicht. Was für seine vermeintliche Friedlichkeit spricht, beziehungsweise was das schön zuspitzt in dem Zynismus ist, dass Ralf Wohlleben gemeinsam mit seiner heutigen Anwältin, ich glaube, das war 2002, an einer Veranstaltung in Jena teilgenommen hat, die hieß die Friedenspolitik des Dritten Reiches. Und bei dieser Veranstaltung waren circa 20 jugendliche, junge Erwachsene da. Und da hat Ralf Wohlleben sich noch vor Kameras gebrüstet, dass sie ja auch schon mit 12-Jährigen arbeiten würden, um die zu erreichen. Also ich sag mal so, die allein jetzt anhand der Punkte, glaube ich, dürfte eigentlich klar sein, dass das, was Ralf Wohlleben versucht hat, von sich darzustellen, eine pure Lüge ist, eine pure Schutzbehauptung, um sich selber als Opfer innerhalb des NSU-Komplexes und des NSU-Prozesses zu stilisieren. Das ist absolut unglaubwürdig, was er da am Mittwoch von sich gegeben hat. Zu den Übergriffen, von denen er erzählt hat 2007, dass sie da so schlimm zusammengeschlagen worden seien. Das war während einer Stadtratssitzung in Jena. Ich habe das von einer Journalistin mitgeteilt bekommen, dass Ralf Wohlleben und André Kapke unten vorm Rathaus, dass da was passiert wäre, und bin runtergegangen, um zu schauen, was da los ist. Also von wegen, die hätten da auf dem Boden gelegen und ein Polizist hätte gedacht, die seien tot und so weiter und so fort. Das ist totaler Quatsch. Also, dass denen da was passiert ist, will ich ja gar nicht abstreiten. Aber der André Kapke hatte eine rote Wange. Also hat man gesehen, dass er höchstwahrscheinlich kurz vorher ein paar drauf bekommen hatte. Ralf Wohlleben und André Kapke hatten beide tränende Augen. Höchstwahrscheinlich, weil irgendjemand mit Pfeffer oder Tränengas oder auf die beiden eingesprüht hat. Und er macht da so einen absoluten Opfermythos draus, wie schlimm ja die Übergriffe auf sie gewesen wären in den 90er und 2000er Jahren. Und zumindest ausgehend von diesem einen Vorfall kann ich sagen, das stimmt definitiv nicht, was er da versucht. Und wenn man dann noch mal ein bisschen größer, nicht nur auf die Person Wohlleben sozusagen das Ganze betrachtet, die national befreiten Zonen, die es im Jena der 90er Jahre gegeben hat, in denen sich Alternative und Menschen mit Migrationshintergrund, Leute, die zum Feind erklärt wurden, nicht bewegen konnten. Dafür ist Ralf Wohlleben mit verantwortlich. Dieses Vier-Säulen-Konzept der NPD mit Kampf um die Straße, Kampf um die Parlamente, Kampf um die Köpfe und Kampf um den organisierten Willen. Das hat Wohlleben in den End-90ern, Anfang 2000ern in Jena umgesetzt mit seiner Nazi-Bande, mit nationalem Widerstand, davor mit der Sektion Heimatschutz Jena und so weiter und so fort. Also das ist eine pure ideologisch, nazi-ideologisch aufgeladene Erklärung gewesen, die nur in wenigen Teilen der Wahrheit entspricht. Und da, wo sie der Wahrheit entspricht, ist es immer das, was sozusagen über Akten beziehungsweise über bisherige Erkenntnisse im NSU-Prozess schon offensichtlich geworden war. Die große Ausnahme war, wie gesagt, zumindest für mich, dass er eingestanden hat, 2001 nach dem Auffliegen von Tino Brandt sich nochmals mit Bönhardt und Mundlos getroffen zu haben. Ansonsten kann man die Aussage ganz klassisch abtun als, da hat ein Nazi versucht, seinen eigenen Arsch zu retten. Und er hat so ungeschickt getan, dass es ihm keiner glauben wird.
Ja, das verhält sich ja mit der Aussage von Beate Zschäpe ähnlich, auch wenn das erstmal ideologisch nicht so offensichtlich war, dass das eine Neonazi-Aussage ist, war es ja doch eine, weil sie ja auch die Strukturen nicht aufgeklärt hat, beispielsweise dann auch der Klassiker der schweren Kindheit. Und wenn wir jetzt einmal ins Jena der 90er wieder schauen, wie weit hält denn diese Aussage Bestand, dass sie nur die verliebte Mitläuferin sozusagen war?
Das ist bei Zschäpe genauso Illusion und Quatsch, was sie da erzählt hat und was sie dargestellt hat. In den 90er Jahren, zumindest für Jena und für Thüringen, kann man das so sagen, es gab relativ wenige Frauen, die aktiv in der Neonazi-Szene unterwegs waren. Also es gab natürlich die Freundinnen von, also die als Anhängsel mit dabei waren. Und es gab ja vielleicht an einer Hand abzuzählen Frauen, die aktiv ideologisch gefestigt und mit in der ersten Reihe, mit bei Aktionen dabei, Demonstrationsanmelderinnen und so weiter und so fort. Und zwar Cheppe. Also Cheppe war eine davon, die Demonstration mit angemeldet hat, die mit das Denkmal für die Opfer des Faschismus in Rudolstadt angegangen ist, die mindestens zweimal mit schweren Körperverletzungen aufgefallen ist. Also Nummer eins war bei einer Bekannten von mir, der sie den Fuß gebrochen hat in Jena. Und Nummer zwei war bei einem Übergriff, wo die, ich glaube, in einer Gruppe von 15 Personen, da waren dann auch Kapke, Stefan Apel, Wohlleben, glaube ich, auch und so weiter dabei. Da sind die in eine Diskothek rein und Schäpe hat dann einem der dortigen ehrenamtlichen Mitarbeiter ein Bierglas über den Kopf gezogen. Also das ist, der dann im Anschluss auf dem Krankenhaus war. Das, was sie versucht hat, sich darzustellen, ja, das ist der Versuch, darauf abzuheben, dass Frauen ja keine wirklichen Nazis sein könnten, weil sie ja Küche, Kinder, Ku Klux Klan oder was weiß ich was machen, aber selber nicht in der Lage wären zuzuschlagen und vor allem selber auch nicht in der Lage wären, Ideologie zu vertreten. Und das stimmt bei Cheppe nicht. Cheppe hat Ideologie vertreten, das auch schon in den 90ern und hat das auch innerhalb der eher männlich dominierten Sektion des Thüringer Heimatschutzes getan. Sie war für die ein auf Augenhöhe agierendes Gegenüber, die angefragt wurde, Demonstrationen mit anzumelden. Das ist Quatsch, was sie da versucht, sich als die arme, naive, von nichts wissende, liebende Beate Cheppe darzustellen, die ja nur aus Liebesgründen zu Uwe Böhnhardt überhaupt mit den beiden im Untergrund geblieben wäre. Das stimmt nicht mit dem überein, was aus den 90er Jahren bekannt ist und auch nicht mit den Fakten, die aus Akten und Zeugenvernehmungen hervorgehen.
Ja, dann haben sich ja sozusagen die Angeklagten so verhalten, wie man es ja auch schon vorher ein bisschen absehen konnte. Nämlich sie haben zur Aufklärung nichts beigetragen. Das heißt, es ist jetzt weiterhin Aufgabe von Zeitungen, antifaschistischen Gruppen und Untersuchungsausschüssen. Das als Stichwort. Der Untersuchungsausschuss in Thüringen läuft ja weiter. Was ist denn da euer aktueller Stand?
Wir sind immer noch mit dem 4. November 2011 beschäftigt, also Eisenach und den Vorgängen, die es da rund um die Selbstenttarnung des NSU gegeben hat, weil zumindest ausgehend von dem, was man von polizeitaktischem Vorgehen erwartet, da in Eisenach wenig davon stattgefunden hat, um nicht zu sagen, das pure Gegenteil. Also ich glaube, ja, ein Großteil ist bekannt, dass im Wohnmobil kein Gerichtsmediziner, kein Notarzt, niemand sozusagen drin ist, der rein formal den Tod der beiden feststellt, dass der Einsatzleiter mit einer Gartenhake im Wohnmobil herumstochert, angeblich um Sprengfallen zu finden und alle anderen davor zu schützen, bis dann zum Dritten, dass das Wohnmobil mit den beiden Leichen drin auf den Abschleppwagen verladen wird und in einer Abschlepphalle eines privaten Unternehmens gebracht wird, dort dann Asservate festgestellt werden, angeblich die Bekenner-DVDs nicht gefunden werden in den ersten Tagen, sondern laut Aktenlage erst mehrere Wochen später. Und da war jetzt in der letzten Untersuchungsausschusssitzung ein Polizeibeamter, der am 5.11. mit eingesetzt war, um Asservate zu sichern. Und der hat gesagt, na, die DVDs lagen doch im Wohnmobil rum, an mehreren Stellen. Und der muss definitiv nochmal, geladen werden, auch dann mit den anderen Polizisten, beziehungsweise auch mit dem Einsatzleiter als Gegenüber, weil da ja behauptet wird und wurde, dass die DVDs eben erst ein paar Wochen später aufgetaucht werden und man hätte ja keine Kenntnis gehabt über die Morde des NSU beziehungsweise von der Existenz des NSU. Das sind so viele kleine Widersprüchlichkeiten, die da auftauchen, die wir versuchen sozusagen zu entkräften beziehungsweise aufzuklären. Und das schon allein deswegen, weil sich ja um den 4.11. sehr viele Verschwörungstheorien ranken. Und ich denke, dass wir mit dieser Detailarbeit in Thüringen, so anstrengend die auch manchmal sein mag, eine Chance haben, diesen Verschwörungstheorien entgegenzuwirken. Und da sind wir sozusagen noch dran. Da werden wir höchstwahrscheinlich auch noch 2-3 Monate damit zu tun haben. Dann erwarten wir weitere Akten zum Bereich organisierte Kriminalität, weil für Thüringen ist klar, dass Neonazis organisierte Kriminalität, das lässt sich nicht voneinander trennen. Das ist zum Teil personenidentisch oder es sind strukturelle Überschneidungen zwischen einzelnen Gruppierungen, die feststellbar sind, also im Bereich der Rocker-Szene, wo eben auch Neonazis mit unterwegs sind. Und von daher haben wir die Akten organisierte Kriminalität mit angefordert und mit als einen Komplex aufgenommen. Das wird dann höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Netzwerk, was unser nächster großer Komplex sein wird, bearbeitet. Genau, das ist so der Stand aus Thüringen.
Alles klar. Dann würde ich jetzt sozusagen nochmal einen Blick auf sonstige Neonazi-Aktivitäten werfen. Du hast ja schon angesprochen, dass in Ballstedt bzw. Bezüglich Ballstedt jetzt der Prozess anfängt. Wie sind denn da die Anklagen und wie war bisher der Prozessbeginn?
Also Ballstedt vielleicht nochmal kurz zum Einordnen. Okay. Letztes Jahr im Februar 2014 gab es eine Kirmesveranstaltung in Ballstedt, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Gotha. In Ballstedt selber gibt es das sogenannte Gelbe Haus. Da wohnen mehrere Neonazis, Führungspersonen der Neonazi-Szene in Thüringen, die auch alte Verbindungen zumindest zum NSU-Umfeld haben. Im Gelben Haus finden immer mal wieder Veranstaltungen statt. Von dort gehen immer mal wieder auch Aktionen aus. In dem Dorf hatte sich ein Bündnis gegen rechts gegründet, was versucht hat, dagegen vorzugehen. Bei der Kirmesfeier kam es dann nachts, 1:30 ungefähr muss es gewesen sein, zu einem Übergriff, und zwar von circa 15 Neonazis, vermummt, zum Teil mit Quarzsandhandschuhen, die in die Halle sozusagen, in die Gemeinderäume, wo das Ganze stattgefunden hat, rein sind. Die Leute zusammengeschlagen haben, die mit Gläsern auf Leute eingeschlagen haben, dabei einer Person ein Ohr halb abgerissen haben und einen Wahnsinnsort der Verwüstung hinterlassen haben mit sehr viel Blut, sehr viel Verletzten und noch mehr mit einem schockierten und zum Teil natürlich auch angstbesetzten Dorf. Ballstedt wurde am Sonntag nach dem Überfall erst als eine Kirmesschlägerei eingeordnet vom Innenministerium und der Polizei und auch von Medien. Die Martina Renner und ich haben damals darauf aufmerksam gemacht, dass es keine Kirmesschlägerei war, sondern dass es Nazis waren. Und wenn man sich die Situation vor Ort anschaut, wer da wie in dem ganzen Gelben Haus und in den Nazi-Strukturen dort unterwegs ist, dass das auch keine ungeplante, kleine, spontane Sache gewesen sein kann. Das ist dann 2 Tage später vom Innenminister bestätigt worden, dass es ein Nazi-Übergriff war. Und ich glaube, ungefähr eine Woche danach kam raus, dass der Verfassungsschutz in Thüringen die Planungen zum Überfall abgehört hatte, weil die Telefone der beteiligten Nazis in einer Überwachungsmaßnahme drin waren, was ja dafür spricht, dass der Verfassungsschutz da Erkenntnisse hat, die zumindest auf Straftaten oder Ähnliches hinweisen. Das Ganze ist mal wieder nicht der Polizei zur Kenntnis gegeben worden, dass man davon ausgeht, dass dort was passieren könnte, dass sich dort irgendwas zusammenbraut und so weiter und so fort. Am Ende ist dann der Prozess über ein Jahr später eröffnet worden. Jetzt vor Mittwoch vor 2 Wochen. Die angeklagten Nazis, die Hälfte von denen hat Nazi-Anwälte, übrigens auch Anwälte, die im NSU-Prozess Ralf Wohlleben mitvertreten, womit zumindest klar wird, dass sie ideologisch hinter den Taten stehen, die sie begangen haben, und dass sie auch gar kein Interesse dran haben, da auch nur ein Stück weit Schuld einzugestehen und vielleicht auch um Verzeihung zu bitten, oder. Am ersten Prozesstag sind Befangenheitsanträge gestellt worden gegen den vorsitzenden Richter, weil der eine sehr gute Anklageschrift geschrieben hat, wo er auch auf die Strukturen, auf die Hintergründe, auf den Gruppenzusammenhang aufmerksam macht und eben auch die einzelnen Täter der Nazi-Gruppe als jeweils einzeln aktive Nazis auch sozusagen darstellt, also mit ihren Vorstrafen, mit dem, wie sie bisher aufgefallen sind. Ja, und da gab es mehrere Befangenheitsanträge, die sind dann in der Sitzung vorgestern, sind dann die ganzen Befangenheitsanträge abgelehnt worden. Spannend war, dass beim ersten Prozesstag an die 20 Nazis zusätzlich zu den, ich glaube, 15 Angeklagten im Prozess mit da waren und dass zumindest diejenigen, die als Prozessbeobachter dort mit vor Ort sind, schon sagten, dass ihnen das dass das keine besonders angenehme Situation ist, mit mehreren zum Teil sehr durchtrainierten Nazis in einer Besucherreihe zu sitzen und dass ausgehend davon, dass auch entsprechende Sprüche gefallen sein müssen und dass entsprechende Symboliken getragen wurden, es eben nicht auszuschließen ist, dass es im Umfeld dieses Prozesses in Erfurt auch mal dazu kommt, dass die unterstützenden Nazis andere Menschen zusammenschlagen. Und ansonsten ist jetzt immer mittwochs sollen die Verhandlungen stattfinden. Terminiert ist, glaube ich, bis Herbst nächstes Jahr. Gibt eine sehr aktive Nebenklage und ist schon für Thüringen jetzt ein größerer Prozess und einer der größten Prozesse gegen Nazis, die es überhaupt in den letzten 10, 15 Jahren gegeben hat.
Aber das lässt sich ja schon mal ganz gut an, dass auf jeden Fall das politische Motiv auch von Anfang an von Gerichtsseite anerkannt wird. Das ist ja leider bei Neonazi-Übergriffen keine Selbstverständlichkeit.
Ja, das ist also, was der Richter da in die Anklageschrift oder wie er die Anklageschrift geschrieben hat, auch wie detailliert das, das fand ich und finden, glaube ich, auch viele andere, das ist schon Respekt wert, weil da jemand auch mal höchstwahrscheinlich ganz klar sagt, ihr seid nicht nur spontan zusammengekommen, das war nicht unter Alkoholeinfluss, das war nicht das, sondern das ist eben Teil der Ideologie, das ist Teil der Gruppe, das ist Teil des Vorgehens von Nazis. Und der Richter scheint da sehr sehr konsequent vorzugehen.
Sehr gut. Und dann nochmal der Blick nach Sachsen. Dort hat sich ja, wie sich jetzt letzten Samstag gezeigt hat, nicht so viel von Polizeiseite aus geändert, nämlich der Blick von und auch von Politikseite, der Blick von Polizei und von Politik geht gegen links. Wurde sich sehr aufgeregt darüber, wie protestiert wurde gegen einen Nazi-Aufmarsch, der geplant war, in der Leipziger Südvorstadt, eigentlich auch nach Connewitz gehen sollte. Beide eher traditionell linke Viertel von Leipzig. Dagegen wurde eben protestiert. Ja, und da kannst du ja mal erzählen, wie es euch da sozusagen ergangen ist, mal wieder in Sachsen.
mal wieder in Sachsen, genau. So, genau. Also wir sind am Sonnabend nach Leipzig gefahren mit zwei Bussen. Einmal mit dem blauen Lautsprecherwagen und einmal noch mit einem zweiten Bus, in dem Personen transportiert wurden. Sind in Leipzig angekommen, haben den Lautsprecherwagen aufgebaut. Der zweite Bus kam dann ungefähr eine Stunde später zu uns und wollten dann eigentlich in Leipzig uns einen Ort suchen, wo wir die Proteste unterstützen können. Durch Musik, durch auch Informationsweitergabe, was passiert irgendwo. Also die klassische Aufgabe dessen, was ein Lautsprecherwagen eigentlich macht. Fahren sozusagen, die Verlängerung der Karl-Liebknecht-Straße war das, glaube ich, entlang. Und da waren schon relativ viele Menschen unterwegs. Das war gemischt, also von, ich sag mal, Gewerkschaftsumfeld über Parteienumfeld, viele Jugendliche, viele junge Erwachsene, viele alternative Leute, auch Antifas mit dabei, also jetzt so, die klassisch gekleidet waren. Es stand an einigen Stellen, stand Polizei auch in Gruppen rum und es gab eine größere Gruppe von vielleicht, ich weiß nicht, kann so gut schätzen, kann ich nicht, 200 Personen, die sich da lang bewegt haben, die dann von der Karl-Liebknecht-Straße abgebogen sind. Und da haben wir gedacht, okay, wir fahren mal mit denen mit. Vielleicht ergibt sich ja A, wissen die vielleicht, wo man hin kann. B, ergibt sich ja vielleicht irgendwo auch spontan die Möglichkeit, Kundgebung oder zu machen. Und C, wir fahren mal mit dieser Gruppe mit, weil es bewegte sich Polizei dann hinter denen. Sind mitgefahren, sind ein bisschen kreuz und quer durch die Südvorstadt. Das waren vielleicht im Gesamten 30 Minuten, die wir unterwegs waren, wenn überhaupt. Haben dann festgestellt, das ist alles nicht wirklich zielbringend im Sinne von, wir wollen Protest geltend machen, wir wollen auch irgendwo laut sein können und so weiter und so fort, sind wieder zurück in Richtung Südvorstadt gefahren. Da hielt uns als erstes ein Zivilauto an, mit halt Polizei, stiegen zwei Zivilbeamte aus, die unsere Ausweise wollten von allen Insassen. Ich bin dann nochmal ausgestiegen und hab den eingefragt, was jetzt eigentlich der Vorwurf ist. Und der erklärte mir dann Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Da habe ich kurz aufgelacht und bin wieder in den Lautsprecherwagen eingestiegen. Wir sind weitergefahren und sind dann in die Lößnicker Straße eingebogen. Haben gedacht, vielleicht gibt's ja hier eine Möglichkeit. Da war aber die komplette Querstraße zum Nazi, in Richtung Nazi-Aufmarsch sozusagen abgesperrt. Mit mehreren Polizeiwagen, mit Gittern und mit Polizisten, wenn ich mich richtig erinnere. Also den Gittern bin ich mir gerade unsicher. Und dann wollten wir wenden und einen weiteren Ort suchen, wo der Lautsprecherwagen sinnvoll sein kann. Und dann kamen mit einem schon erhöhten Tempo 6 Polizei-VW-Busse angefahren, die den Lautsprecherwagen sehr scharf abgeschnitten haben, sodass gar keine Bewegung mehr möglich war, also weder nach vorne noch nach links noch irgendwas. Polizisten sind ausgestiegen, sind ans Fahrerfenster gekommen. Lothar lässt das Fenster runter, will noch fragen, was ist los, worum geht's, was ist ihr Anliegen oder wie auch immer. Da greift der Polizist als erstes zum Seitenspiegel, klappt den weg, als zweites zum Schlüssel. In dem Moment rief Lothar auf, lassen Sie das, das ist meiner. Und dann hat er Faust im Gesicht gehabt. Dann ging die Beifahrertür auf und die Schiebetür hinten. Wir wurden aufgefordert, auszusteigen. Es gab mehrere Vorwürfe, die uns dann vorgehalten wurden, von Beteiligung am schweren Landfriedensbruch über Aufruf zum Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung und noch was Fünftes war es, hab jetzt nicht im Kopf. Und das war, wir waren alle sehr irritiert, was ist denn jetzt los? Dann kam gleichzeitig noch der Hinweis, dass wir alle in Gewahrsam genommen werden würden. Dann kam ein Polizist auf mich zu und meinte, also es war ein Ablauf von 3 Minuten, bis dahin und meinte, Frau König, bei Ihnen prüfen wir noch, ob wir Sie auch in Gewahrsam nehmen können. Sind Sie denn überhaupt noch Abgeordnete des Thüringer Landtags? Ich sage, ja, bin ich. Eher, haben Sie Ihren Landtagsausweis dabei? Ich sage, ja, habe ich dabei und gebe ihm meinen Landtagsausweis. Er nimmt ihn mit und sagt, gut, das prüfen wir. Kam dann irgendwann wieder, ich habe meinen Ausweis und alles wiederbekommen. Und dann wurden wir alle an die Wand, wurden gebeten, uns an die Wand zu stellen, fotografiert vorne, hinten und Seite. Den anderen Leuten wurden dann Platzverweise ausgesprochen, total unterschiedliche, also von 50 Meter im Umfeld des Nazi-Aufmarsches bis 2 Stunden nach Nazi-Aufmarsch bis zu 150, 500 Meter und komplett Platzverweis für Südvorstadt und Connewitz. Die Platzverweise sind nicht schriftlich erteilt worden und dann wurde sozusagen gesagt, dass jetzt Lothar König wird in Gewahrsam genommen und der Lautsprecherwagen wird beschlagnahmt. Zwischenzeitlich waren 2 Anwälte da. Bei dem einen Anwalt hat die Polizei erklärt, sie weigern sich, mit dem zu sprechen. Hingegen mit der Anwältin wurde dann gesprochen. Die hat dann versucht, mit dem Polizisten vor Ort es zu klären, dass das ja zumindest fragwürdig ist, wenn es darum geht, dass der Lautsprecherwagen nicht mehr im Einsatz ist, dann müsse man ja nicht den Fahrer in Gewahrsam nehmen, dann würde es ja reichen, den Lautsprecherwagen in Gewahrsam zu nehmen. Andersrum, wenn man nicht will, dass Lothar König was auch immer macht, dann würde es ja reichen, Lothar König in Gewahrsam zu nehmen und man müsse nicht den Lautsprecherwagen auch noch beschlagnahmen. Das ist bei den vor Ort anwesenden Polizisten nicht durchgedrungen und das Ende vom Lied war dann, dass Lothar abgeführt wurde, in den Gewahrsam genommen wurde und der Lautsprecherwagen von 2 Polizeibeamten weggefahren wurde. Ja, und wir sind dann, wir haben uns dann als Gruppe sozusagen so bewegt, dass möglichst niemand gegen den Platzverweis verstößt, der ja, von dem wir ja nicht wussten und bis heute nicht wissen, ist er irgendwo erfasst worden und so weiter und so fort. Dann war zwischenzeitlich eine weitere Anwältin eingeschaltet, die dann Kontakt zur Staatsanwaltschaft, Ermittlungsrichter oder wer auch immer das macht, in Leipzig aufgenommen hatte. Und da kam dann gegen 17:30 ungefähr die Information, dass sowohl Lothar aus dem Ingewahrsam entlassen werden würde und auch der Lautsprecherwagen mitgenommen werden könne. Und dann sind wir zur Gefangenensammelstelle. Da ist dann Lothar eine Stunde später ungefähr mit dem Lautsprecherwagen rausgekommen, sind dann noch mal kurz in Leipzig in Richtung Connewitz gefahren, haben uns dort nochmal mit 2-3 Leuten getroffen und sind dann weiter nach Eisenberg, weil in Eisenberg am Sonnabend ja auch ein Nazi-Aufmarsch, Fackelmarsch war und wir dort dann noch die antirassistische und antifaschistische Nachttanzdemo mit unterstützt haben. Genau, und seitdem sind wir, also ich kann es zumindest für mich sagen, ich bin äußerst irritiert über das, was da am Sonnabend in Leipzig vorgefallen ist, bin aber auch zusätzlich irritiert, weil das, was in der Zeitung steht, für mich nicht mit dem übereinstimmt und passt, was am Sonnabend vorgefallen ist. Was ich meine, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig spricht davon, dass es ein Präventivgewahrsam gewesen sei bei Lothar, weil es den Verdacht zur Aufwiegelung von zum Landfriedensbruch gegeben habe. Jetzt ist aber über den Lautsprecherwagen am Sonnabend keine einzige Durchsage gemacht worden, weil der Lautsprecherwagen ja noch gar nicht irgendwo seinen Platz gefunden hatte. Es sind 6-7 Lieder gelaufen, darunter Mal wieder Rolling Stones, Tonsteine Scherben, Janis Joplin, The Doors, Egotronic und Stage Bottles, glaube ich. Aber das war's. Und jetzt erschließt sich mir nicht, ein Präventivgewahrsam heißt ja, man nimmt jemanden sozusagen in vermeintlich weiser Voraussicht aus dem Geschehen, damit die Person nichts macht, von dem man ausgeht, dass sie es machen würde. Allerdings ist uns ja am Sonnabend bei der Ingewahrsamnahme mitgeteilt worden, der Vorwurf wäre Beteiligung am schweren Landfriedensbruch, beziehungsweise Aufruf zum schweren Landfriedensbruch. Und ich frage mich, was haben die denn in den Händen? Also wenn es keine Durchsage gab, kann es ja, wenn es ein Aufruf gewesen sein soll, dann in der Konsequenz nur die Musik gewesen sein. Ob jetzt Musik eine Aufwiegelung zum Landfriedensbruch ist und wenn ja, ob es eher die Rolling Stones sind oder doch eher Janis Joplin, ist mir unklar. Und was es dann am Ende heißt, ob, gut, bei Janis Joplin hat sich das erledigt, aber ob dann Rolling Stones noch irgendwie mit zur Verantwortung gezogen werden, weil ihre Musik so aufwieglerisch sei, das bleibt abzuwarten. Also es ist mal wieder ein sehr krudes, sehr irritierendes und alles andere als zumindest für mich rechtsstaatlich nachvollziehbares Geschehen, was da am Sonnabend in Leipzig passiert ist. Und vielleicht nochmal zur Einordnung, die Inhaftierung von Lothar, die Ingewahrsamnahme, die erfolgte, beziehungsweise das Stoppen vom Lauti und dann alles Folgende, begann ab 13:57, 13:58 ungefähr. Und die Nazis selber sind 14:40, glaube ich, sind die losgelaufen. Das heißt, wir reden von einem Zeitpunkt, wo all das, was jetzt überall in Medien kritisiert wird und wo Gespräche, Kritik und so weiter drüber stattfinden, das war zu dem Zeitpunkt alles noch gar nicht geschehen.
Ja, aber es zeigt ja vor allen Dingen auch, dass die Polizei in Sachsen ja durchaus kann, wenn sie möchte, ja, also dass ja auch solche Dinge wie Heidenau, die Ausschreitung dort ja durchaus von der Polizei auch hätten unterbunden werden können. In Leipzig wurde jetzt auch sogar zu Gasgranaten gegriffen, die geschossen wurden durch die Polizei auf einfach herumstehende Menschen. Also das ist ja nochmal sehr auffällig, dass obwohl Sachsen ja auch medial, auch in der Statistik schon sehr auffällig hervorsticht innerhalb der rassistischen Mobilisierung, dass sich da ja offensichtlich an offizieller Politikseite immer noch nichts groß geändert wird, sondern dass wie seit Jahren auf linke Strukturen gegangen wird, während die rechten Strukturen ein Stück weit in Ruhe gelassen werden.
Ja, zumindest erweckt es den Eindruck, dass da insbesondere auch die Politik in Sachsen, die 25 Jahre CDU-Regierung ihre Auswirkungen hatte und dass den Eskalationsmodi, die es seit Monaten gibt in Sachsen, ausgehend von, und das meine ich auch so, ausgehend von Pegida, dann über Heidenau, Freital, Schneeberg, die ganzen Städte, die man vorher überhaupt nicht kannte und die man jetzt im Zusammenhang mit rassistischen Übergriffen und zum Teil ja auch mit Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte in Verbindung bringt, das ist schon etwas fraglich, wo da welche Prioritäten gesetzt werden, wo man was wie effektiv oder effizient versucht zu unterbinden. Das ist, ich sag's mal so, ich finde diesen Sprechchor, den es auch am Sonnabend in Leipzig gab, wo wart ihr in Heidenau, ich fand den passend. Weil natürlich sich die Frage stellt, wie ist es denn, wie kann es denn sein, dass es in Leipzig möglich ist. Da gab es ja auch im Vorfeld entsprechende, ich sag mal, eine entsprechende Gefahrenprognose, die dann definitiv auch dazu führt, dass entsprechend viel Polizei und viel auch Polizeimaterial im Einsatz ist. Wieso gibt es denn solche Gefahrenprognosen nicht für die ständigen rassistischen Aufmärsche, die in Sachsen stattfinden? Wieso lässt man denn, ich weiß nicht, zum wievielten Mal in irgendeiner kleinen Stadt mit vorheriger Ansage rassistische Demonstrationen zu, die dann eben zum Teil auch ausarten und in Übergriffen auf Flüchtlinge oder Flüchtlingsunterkünfte oder wie im Fall Heidenau auch mit Übergriffen auf die Polizei enden? Und das ist so, also für mich stellt sich schon die Frage, was ist denn hier los, dass diese Empörung bei den so und so viel über 800 brennenden Flüchtlingsunterkünften für mich zumindest in der Form nicht wahrnehmbar war, dass im Nachgang nie irgendwelche Sonderarbeitsrunden eingefordert wurden, um sich zu verständigen, wie man jetzt damit umgeht und was man macht, wo es nie Kritik am Verfassungsschutz gab, dass er nicht entsprechend gewarnt hätte und so weiter und so fort, all das. Und da geht es mir nicht um irgendeine Relativierung oder was weiß ich was, sondern es geht mir einfach mal darum, die Fakten auf den Tisch zu legen. Und wenn ich die Fakten auf den Tisch lege, dann bekomme ich mit, dass es in Deutschland mittlerweile zum alltäglichen Normalzustand der Deutschen gehört, dass es eben Übergriffe auf Flüchtlinge und Unterkünfte gibt, dass es dazu gehört, dass Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, zusammengeschlagen werden, dass es dazu gehört, dass Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, wenn sie ankommen, mit Steinen beschmissen werden, dass ihre Unterkünfte angegangen werden, dass sie froh sein können, dass sie vielleicht noch rauskommen aus dem Heim, wenn es denn angezündet wird. Und es scheint Alltags- und Normalzustand geworden zu sein. Und im Gegensatz, wenn dann wie in Leipzig am Sonnabend Situationen eskalieren, dann hat man sehr schnell und sehr vereinfacht mit einem Schwarz-Weiß-Bild Schuldige gefunden, Schuldige ausgemacht, ermittelt mit massiven Maßnahmen von Funkzellenüberwachung über komplette Videoüberwachung von angemeldeten Kundgebungen und so weiter und so fort. Und das ist schon hart. Das sind zwei komplett unterschiedliche Vorgehensweisen. Bei dem einen geht's halt, ja, da geht's halt um links und bei dem anderen geht's um rechts, um Rassisten, um Deutsche. Und das ist, wie gesagt, ich will da nichts von dem relativieren, was am Sonnabend in Leipzig stattgefunden ist, aber ich frag mich schon, was los ist. Und da kann man nicht mehr von auf dem rechten Auge blind reden, sondern da kann man von auf dem rechten Auge zuschauen reden. Und das also mit vorheriger Ansage geschehen lassen, was zurzeit in Deutschland geschieht. Und das macht ein Stück weit hilflos, das macht wütend und wirft einen Haufen Fragen auf, was hier in diesem Land eigentlich los ist.
In der Tat. Vor allen Dingen, weil man ja bei bestimmten Sachen auch sagen könnte, wenn man sich den NSU-Komplex genauer anguckt, dass man da ja bestimmte Dinge auch herausziehen kann, zum Beispiel auch, wie sieht das mit rassistischen Motiven aus? Ist es wirklich dann kein rassistischer Anschlag, wenn es kein Bekennerschreiben oder keine Schmierereien gibt und so weiter? Also da hätte man ja auch viel zum Umgang mit rechts lernen können, ja.
Ja, und dann sehe ich eins, das jetzt, glaube ich, leider momentan noch gar nicht so im Blick ist oder nur am Rande immer mal wieder eine Rolle spielt. Rein versammlungsrechtlich gesehen, vom Demonstrationsgeschehen her, ist es fatal, wenn es nicht möglich ist, in Hör- und Sichtweite gegen die Nazis zu demonstrieren. Und das war am Sonnabend in Leipzig nicht möglich. Das war so weiträumig abgesperrt, dass es überhaupt keine Chance gab, den Protest auch offensichtlich für die Nazis rüberzubringen. Und das ist so, ich finde es, wir müssen da wirklich aufpassen, dass sozusagen nicht zwei unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden, während die Nazis mit vorherigen Erklärungen auf Facebook vermeintlich spontan irgendwo einen Aufmarsch von der Flüchtlingsunterkunft durchführen und nicht mal Polizei da ist, um das alleine zu registrieren, ist es bei Demonstrationen gegen Nazis nicht möglich, dass das in Hör- und Sichtweite geschieht. Und das ist, finde ich, schon schwierig, ausgehend vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, dass man nicht mal mehr auf 70 Meter, 80 Meter oder wie viel auch immer rankommt.
Ja, sehe ich ähnlich. Genau, an dieser Stelle würde ich mich bei dir bedanken fürs ausführliche Interview mal wieder und ja, gern an dieser Stelle bald wieder. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Und das war es für diese Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Für eine der nächsten Sendungen ist geplant, sich mit Büchern auseinanderzusetzen über den NSU, die eher Verschwörungstheorien, das Wort reden und ja, da dies zu kritisieren ist und zum Teil zu wenig kritisiert wird, diese Bücher auch in linken Kreisen gerne gelesen werden. Deswegen wollen wir uns da einmal der Kritik zuwenden. Das erwartet euch also in einer der nächsten Sendungen. Bis dahin.